Herzlich willkommen meinerseits zur Weihnachtspredigt, zu folgendem Thema: Weihnachten, Gottes Aufforderung zum Perspektivenwechsel. Schon dieser Text hat ja das gezeigt. Zu diesem Thema hat der Evangelist, der Apostel Johannes, eine perfekte Vorlage niedergeschrieben: die Weihnachtsgeschichte aus seinem Evangelium. Weihnachtsgeschichte des Johannes? Gibt's denn das? Wenn es um Weihnachten geht, ist doch Matthäus oder vor allem Lukas dran. In beiden Evangelien wird das ganze Geschehen ja ausführlich beschrieben, auch das, was sich vorher ereignet hat und das, was noch nachher geschieht. Aber Weihnachtsgeschichte nach dem Johannesevangelium? Ja, das gibt es tatsächlich. Kapitel 1, Verse 1, 14 bis 18. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, während ich das lese, das, für das Wort Gottes aufzustehen. Vielen Dank. Und da steht: und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters ist, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Soweit das Wort Gottes. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Zu diesem Text habe ich vier Verben herausgesucht. Und das sind die vier Punkte der heutigen Predigt. Das erste: vom Werden, vom Wohnen, vom Sehen oder Anschauen und vom Empfangen. Ich fange ganz vorne an. Dieser Text beginnt: und das Wort wurde Fleisch. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt: er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Schon das ganze Kapitel, in diesem Kapitel 1, redet Johannes vom Wort. Vom Wort, das bei Gott war und das Gott war. Das ist letztlich eine Bezeichnung für Jesus Christus, den Sohn Gottes. Übrigens, in dieser Weihnachtsgeschichte wird der Name Jesus gar nicht erwähnt. Der kommt erst, als Johannes Jesus sieht, als er sich taufen lassen wollte, und er sagt, dort steht, sieht Jesus kommen, siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünden der Welt wegträgt. Im Anfang heißt es, er ist nie geschaffen worden, er war immer. Jesus ist nicht eine Idee, ein Gedanke oder irgendeine Art von Beispiel, sondern eine echte Person, die Gott war, die mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn, mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist, Entschuldigung, zusammenlebte. Der Sohn Gottes ist das Wort Gottes. Er ist das letzte Reden Gottes zu dem Menschen. So sagt der Hebräerbrief: nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Damit geht Gott das größte Risiko ein. Es ist die letzte eindeutige Sprache Gottes. Er schickt seinen Sohn auf die Erde. Und Er geht das Risiko ein, dass er abgelehnt wird, dass er beiseite gestellt wird. Und sogar Johannes in seiner Einführung sagt das dreimal, dass das genau geschehen ist. Und zwar im Vers 5 heißt es, und das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis, das ist die Welt, hat es nicht begriffen. In Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das größte Risiko geht Gott ein. Wenn hier steht, das Wort wurde Fleisch, dann heißt das, Gott wird konkret sichtbar. Nicht eine Abbildung, keine Vorstellung, sichtbar für alle. Und dieser Plan, der hat schon vor Grundlegung der Welt bestanden. Also vor allem Erschaffenen. Seit dem Sündenfall, das wissen wir aus dem Wort Gottes, der Trennung zwischen Gott und dem Menschen, wird der Erretter, der Erlöser verheißen. Und im Alten Testament wird das immer konkreter, immer präziser beschrieben. Lia hat schon darauf hingewiesen. Zuerst bei Eva, er sagt, heißt es, dass es ihr männlicher, ein männlicher Nachkomme sein wird. Also das Geschlecht wird festgelegt. Dann ein Nachkomme Sems, das ist die Volksgruppe. Dann ein Volk, Israel. Dann ein Stamm, Juda aus dem Volk. Dann eine Sippe, die Sippe Isai. Und dann eine Familie, die Familie David. Und darum heißt Jesus auch oft im Matthäusevangelium der Sohn Davids. Dann wird ja auch der Ort der Geburt vorausgesagt und vieles anderes. Über 300 Hinweise auf den Retter. Und dann wird das Realität. Dann wird das Wort. Dann wird Jesus Fleisch. Das heißt, wie wenn Gott sagen würde, weil es unmöglich ist, mit all euren Werken meine Heiligkeit zu erreichen, meiner Gerechtigkeit Genüge zu tun, darum komme ich zu euch in Gestalt meines Sohnes. Ich komme zu euch, um euch zu erlösen. Jesus hat sich entschieden, auf die Welt zu kommen. Ein spannendes Kapitel ist der Psalm 40 oder Hebräer 10, wo das beschrieben wird, wie das Zwiegespräch gegangen ist zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn. Und er entscheidet sich, einen menschlichen Körper anzunehmen, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Fleisch in diesem Sinne heißt die menschliche Natur. Paulus verwendet das anders und meint dort Sündhaftigkeit und Schwäche. So zum Beispiel im Römerbrief. Es ist Gott, der Mensch wird. Und das ist die erste Aufforderung Gottes zum Perspektivenwechsel. Ich komme zu euch, ich komme zu dir, ich komme zu dir. So beginnt Weihnachten. Vor dem zweiten Punkt ein paar Bemerkungen zum Johannesevangelium. Wir alle wissen, es ist das vierte Evangelium. Es ist ganz anders als die drei anderen, die Synoptiker. In den drei anderen wird sehr viel Details erzählt. In der Weihnachtsgeschichte, es werden Gleichnisse erzählt, Es werden viele Wunder erzählt, vor allem in den Synoptiken. Bei Johannes finden wir nur wenige Wunder. Dafür beschreibt er einzelne Ereignisse viel umfangreicher. Er ordnet sie ein in den gewaltigen Heilsplan Gottes. Darum steht nichts von der Geburt als solcher. Aber es steht etwas, dass er Mensch, dass er Fleisch wurde. Das heißt, es ist eingebettet in diesen Heilsplan Gottes. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. In allen vier Evangelien wird über die Speisung der 5000 berichtet. Bei den Synoptiken Matthäus, Markus und Lukas ist das einfach ein nüchterner Bericht. Aber bei Johannes ist das ein ganzes Kapitel. Und aus dieser Begebenheit leitet Jesus ab, dass er das Brot des Lebens ist. Und er sagt ihnen, ihr braucht das Brot des Lebens. Weil es wieder um den Heilsplan Gottes geht. Und so komme ich zum Zweiten. Noch etwas, Entschuldigung. Ich habe da ein Hadas Knusch, kein Zettel. Soviel ich weiß, gibt es in dem Johannesevangelium keinen Satz, keine Aufforderung, Buße zu tun und umzukehren. Seine Sünden zu bereuen, wie in allen anderen Evangelien. Stattdessen ist im Johannesevangelium ein anderer Satz drin. Es ist die Jahreslosung vom nächsten Jahr. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wieder der Heilsplan Gottes über allem. Er ist es, der dahinter steht. Und nun zum Zweiten. Und wohnte unter uns. Er ist nicht nur gekommen, Jesus, sondern er hat unter uns gewohnt. So geht der biblische Text weiter. Dieser Text setzt ein 30 Jahre nach Geburt von Jesus. Werden und wohnen gehören zusammen. Das ist nicht ein Blitzbesuch, eine kurze Erscheinung. Er landet nicht auf irgendeinem fremden Planeten. Nein, Jesus als Mensch lebte unter uns Menschen 33 Jahre lang, wohnte unter uns. Das ist ein seltenes Wort. Nur Johannes braucht es. Einmal in seinem Evangelium an dieser Stelle und viermal in der Offenbarung. Und es bedeutet eigentlich, selten, das heißt dauerhaft wohnen. Es erinnert in seiner Bedeutung an die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft, dort, wo Gott inmitten seines Volkes Israel gewohnt hat. Das ist hier derselbe Gedanke. Jesus versteckt sich nicht irgendwo in einer Klause, in der Wüste, an einem kaum zugänglichen Ort. Oder in einer besonderen Kultstätte, bewacht von Bodyguards. Nein, er wohnte unter uns, sagte Johannes. Und wir haben ihn gesehen. Er wohnte unter uns. Ich hörte mal jemand sagen, ja, wenn ich Jesus leibhaftig gesehen hätte, dann könnte ich leichter glauben, dass es ihn wirklich gibt. Aber so rein aus der Bibel, wer garantiert mir, dass es tatsächlich Jesus ist? Ich möchte behaupten, das Gegenteil ist der Fall. Begegnung in der Bibel war oft nur ein kurzer Moment, außer seinen Nachfolgern, die mit ihm gezogen sind, bei einem Wunder eine kurze Begegnung, bei einer Zusammenkunft eine kurze Begegnung. Aber die Evangelien, wenn wir sie alle durchlesen, schildern uns das ganze Leben von Jesus Christus. Es ist ein viel größerer Beweis, als wenn das jetzt in diesem Moment geschieht, in einem kurzen Augenblick. Und so ist es, wenn unser Glaube, wenn dein und mein Glaube nur aus Weihnachten besteht, aus dem kleinen Kind in der Krippe und dort stehen bleibt, dann hast du und ich nur einen, in Anführungsstrichen, kindlichen Glauben im wahrsten Sinn des Wortes und nicht mehr. Aber es ist nicht so mit Jesus. Er wohnte unter uns. Jesus Christus, der Sohn Gottes, zum Anfassen. Sein Leben hält jeder Prüfung stand. Und das ist die zweite Aufforderung Gottes zum Perspektivenwechsel. Er sagt uns, hör, prüf alle Fakten ehrlich. Und du kommst zum Schluss, Jesus ist der einzige Weg zurück zu Gott. Eine logische Folge dieses Gedankens ist der dritte Punkt, das Sehen oder Anschauen, je nach Übersetzung. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen oder Eingeborenen Sohnes vom Vater. Das ist wieder so ein schwieriger Ausdruck. Wir sahen seine Herrlichkeit. Erinnern wir uns an die Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, der offene Himmel, die Hirten auf dem Feld, und dort heißt es, und die Herrlichkeit Gottes umleuchtete sie. Die Herrlichkeit des Herrn, der offene Himmel. Aber das meint Johannes hier nicht. Aber das gehört zur Herrlichkeit. Johannes schreibt ja in der Rückblende. Er schreibt ja nicht jeden Tag in dem Sinn sein Tagebuch, sondern er schreibt in der Rückblende. Ich denke, der erste Teil, und wir sahen seine Herrlichkeit dieses Verses, da erinnert er sich an diese gewaltige Begegnung auf dem Berg der Verklärung, wo er mit Petrus und Johannes und Jesus dort ist. Und plötzlich umhüllt eine Wolke das ganze Geschehen und sie sehen Jesus verklärt. Herrlich. Und Petrus will ja sofort eine Hütte bauen, um diese Begegnung festzuhalten. Diesen Halleluja-Moment, diesen Ewigkeitsmoment festzuhalten. Das ist der eine Teil, dieser erste Teil. Wir haben gesehen, Jesus. Wir haben gesehen, wie er wird sein, wie er herrlich war im Himmel. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Atemberaubend, was Johannes dort erlebt hat. Und dann hören sie die Stimme Gottes aus dem Himmel. Dieses ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Weihnachtsgeschichte. Kommt das Wort wohlgefallen ja auch vor. Ihn hört, sagt Gott noch. Die Jünger haben das erlebt. Johannes war dabei. Und er sagte im Vers 18, den wir zusammen gelesen haben, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Sie haben mit eigenen Augen diese Herrlichkeit gesehen. Aber dieser Vers da oben ist noch nicht fertig. Es heißt, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Das ist das, was Johannes meint. Das ist für dich, das ist für mich. Sonst würden wir alle verzweifeln. Wieso haben wir noch Jesus noch nie in der Herrlichkeit gesehen? Voller Gnade und Wahrheit. Sehen, anschauen, das meint wirkliches, aufmerksames Schauen, ein Betrachten, wie Jesus unter uns ist im Alltag. Johannes ist total erfüllt von diesem Gedanken und später in seinem Brief nimmt er ihn nochmals auf und sagt dort, was von Anfang war, Johannes Evangelium, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Wieder dasselbe Spiel. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Leben ist erschienen in Vers 2. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und das uns erschienen ist. Was wir gesehen und nochmals fängt er und gehört haben, das verkündigen wir euch. Das heißt im Klartext, wir haben ganz genau geschaut, wie Jesus war. Und wir beschreiben ihn so und ich beschreibe ihn so, wie er ist. Ich füge nichts hinzu, ich nehme nichts weg. Genau so, wie Jesus ist, Wort des Lebens. Er war voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit sind bei Johannes wie Zwillinge, die gehören zusammen. Johannes kennt ja noch ein zweites Zwillingspaar, die Liebe und die Wahrheit. Sein Evangelium und seine Briefe sind voll von diesem Ausdruck. Voller Gnade und Wahrheit. Das ist Gottes Sicht. So ist Jesus und das kann nur er. Gnade und Wahrheit gehören immer zusammen und das ist nur möglich in Jesus Christus. Du kannst keinen gnädigen Gott haben, ohne dass du vorher nicht die Wahrheit über deinen Zustand eingestehst. Voller Gnade. Gott neigt sich zum Menschen herab. Gnade geht zum Menschen hinunter und hebt ihn empor, hebt ihn aus dem Elend. Aber nur diejenigen, die sich eingestehen, ich bin ohne Jesus ein verlorener Mensch, gottlos, schuldig, weil ich seine Gebote übertreten habe. Das ist die Wahrheit. Und die Gnade sagt, bring all das her. Ich vergebe dir. Ich mache alles neu. In jenen Zeiten sahen viele Menschen Jesus. Für die einen war Jesus ein Samariter, für die anderen ein Ketzer, ein Aufrührer, für andere ein Wanderprediger. Ja, es haben sich sogar einige dazu verstiegen, ihm zu sagen, du bist ein dämonisierter Mensch. Aber das war er nicht, sagt Johannes. Wir haben ihn gesehen. Er war voller Gnade. Er ist Hoffnungsträger. Er ist Retter für uns. Jesus war nicht nur voller Gnade, sondern voller Wahrheit. Er hat nie etwas Falsches gesagt. Er ist immer wahr gewesen. Jesus ist jeder Lüge entgegengetreten mit Wahrheit. Er hat nie etwas beschönigt, nie etwas auf die Seite getan. Er war immer voller Wahrheit und hat sie gesagt und getan. Bis zuletzt, bis zum Verhör vor Pilatus, voller Gnade und Wahrheit. Sogar in seinem schmerzvollen Todeskampf am Kreuz bricht das durch. Er sagt zum Schächer, dem, der neben ihm gekreuzigt wird, heute, Gnade, wirst du mit mir im Paradies sein. Wahrheit. Oder er ruft oder keucht für seine Peiniger, Vater, vergib ihnen, das ist Gnade, denn sie wissen nicht, was sie tun, das ist Wahrheit. Und im Vers 17 kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Da heißt es, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das ist viel mehr als nur gegeben. Das ist nicht diktiert, das ist geworden. Da steht ein Mensch dahinter, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Das Gesetz, die zehn Gebote, hat Moses gegeben. Er hat sie auf dem Horeb empfangen, auf zwei Tafeln geschrieben. Vor dem Kommen von Jesus Christus, vielleicht das größte Geschenk, das er seinem Volk gemacht hat. Warum die zehn Gebote? In einem ersten Teil zeigt ja Gott seine Heiligkeit, seine Absolutheit, seine Einzigartigkeit. Da heißt es etwas von keinen Göttern, kein Bildnis, keine Anbetung, keine falsche Anbetung, kein Missbrauch des Namens, das Sabbatgebot. So wie er ist, alle Ehre Gott, erster Teil der zehn Gebote. Und Gott zeigt in seiner Gnade und in seiner Liebe den Menschen, wie es möglich ist, zusammenzuleben. Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht Falsches sagen, nicht begehren. Aber das Gesetz hat einen Haken. Es hindert nie einen Menschen daran, zu sündigen. Ist doch so. Auch eine 50er-Tafel im Straßenverkehrsgesetz, wenn du sie siehst, hindert dich nicht schnell zu fahren. Und das Gesetz vergibt auch nicht. Das kann nur Gott, kann nur Jesus. Und wenn es dich verwünscht, kannst du nachher lang sagen, ja, Moment, aber ich bin auch ein paar Strecken mit 40 gefahren statt mit 50, das gleicht sich doch wieder aus. Geht doch nicht. Du kannst auch nicht sagen, ich habe keine Ahnung gehabt, dass man da 50 fahren muss, wenn es dich erwischt. Keine Chance. So ist es mit Gott im viel, viel größeren Maß. Das Gesetz erlöst nie, weil kein Mensch alle Gebote halten kann. Aber das Gesetz des Mose bringt den Menschen dahin, Gott zu suchen. Das Gesetz zeigt, dass wir Gott, dass wir Jesus brauchen. Denn er allein, das sagt er, hat das Gesetz vollständig erfüllt. Denn für alle unsere Übertretungen brauchen wir Vergebung. Das Gesetz, die zehn Gebote und alle anderen können das nicht leisten, Vergebung. Vergebung gehört zu Gottes Gnade. Hinter dem Gesetz des Mose steht Gott, aber es sind zwei Tafeln. Hinter der Gnade steht auch Gott, steht Jesus, aber es ist sein Wesen, sein Leben, sein Erbarmen, sein Vergeben, sein Lieben, seine Gnade. Und das sind ganz andere Dimensionen. Das ist die dritte Aufforderung zum Perspektivenwechsel. Hör doch endlich auf, dein eigenes Heil schaffen zu wollen. Hör doch endlich auf zu meinen, ich bin zu schlecht, als dass Gott mir vergeben kann. Nein, wende dich zu mir, bekenne, ich bin voller Gnade und die genügt auch für dich. So komme ich zum letzten Punkt. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. So die meisten Übersetzungen. Was heißt das? Gnade ist umfassend, schließt niemand aus. Wir alle, ohne Ausnahme, wir alle. Und das ist nicht nur einmal, nein, immer wieder, jeden Tag, jeden Moment, in jedem Versagen, in jedem Versündigen. Gott sagt nie, fertig mit Gnade. Schau jetzt selber. Gott hat eine Fülle von Gnade für alle Menschen, die das wollen. Ein ganz schwacher Vergleich. Stell dir vor, der Zürichsee wäre Gnade. versuchen einmal leer zu trinken. Unmöglich. Aber Gottes Gnade ist wie alle Weltmeere zusammen und noch viel mehr. Unglaubliche Dimensionen. So groß, so umfassend ist seine Gnade. Und aus dieser Fülle darfst du und ich Tag für Tag nehmen. Empfangen ist auch irgendwie passiv, geschenkt, frei geschenkt, ohne eine eigene Leistung, ohne Verdienst. Kennen wir doch diesen Vers? Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, aus dem Epheserbrief. Damit fängt es an und die Gnade ist jeden Tag da, jeden Tag neu, jeden Tag gültig. Das ist die vierte Aufforderung Gottes zum Perspektivenwechsel. Nicht eigene Leistung, nicht eigene Werke, sondern allein durch seine Gnade, die jedem gültig ist, haben wir Beziehung zu Gott. William MacDonald hat einen ganz großartigen Satz geschrieben über Gnade. Das ist Gnade, das Beste des Himmels für die Schlechtesten der Erde. Ich komme zum Schluss und schließe ab. Eine Art Zusammenfassung. Es ist eine Weihnachtskarte, die uns erreicht hat von einer lieben Schwester aus dem Kanton Bern. Sie schreibt: Meine Lieben, damit rechnete wohl niemand. Gott erwählte ausgerechnet das unscheinbare Städtchen Bethlehem als Geburtsort für seinen Sohn, den Messias und Retter der Welt. Gott entscheidet sich immer wieder für das scheinbar Unwichtige, Verworfene und Unerwartete. Deshalb verkennen wir ihn vielfach. Wir selbst fühlen uns oft wie Bethlehem, zu klein und zu bedeutungslos, um von Gott gesehen und gebraucht zu werden. Haben Angst, den Traum, den Gott in unser Herz gelegt hat, zu verfehlen, weil er uns zu groß scheint. Aber genau uns will Gott für seinen guten Plan gebrauchen. Auch wenn wir es in all den Schwierigkeiten, Nöten, Kriegen und Trauern nicht vorstellen können, wir dürfen ihn vertrauen und an und in uns arbeiten lassen. Jesus weiß, was es heißt, als Mensch mit allen Begrenzungen zu leben. Er wurde Fleisch. Er war einer von uns und durchlitt sämtliche Nöte und Ausgrenzungen und Schmerzen bis zum Kreuzestod. Mit dem großen Unterschied, dass er den liebenden Gott Vater kannte und in Beziehung zu ihm lebte. Voller Gnade und Wahrheit. Wir tun gut daran, uns ebenfalls nach ihm auszustrecken, besonders in dieser unsicheren, notvollen Zeit, mit all den wirren Widersprüchen und dem Gehabe vieler Mächtiger. Uns allen wünsche ich tiefen Glauben und Vertrauen in unseren himmlischen Vater. Mögen wir die Spuren seiner Liebe auch im Dunkeln sehen, an Weihnachten und 2022. Denn aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Amen.